Ja, danke, liebe Gerda, für deine Einführung. Und eigentlich haben wir schon eine tolle Botschaft gehört. Gott ist bei uns, er hat alles geschaffen. Und darüber können wir uns freuen. Aber ich möchte euch fragen, seid ihr eigentlich eifrige Nachrichtenhörer, Zeitungleser? Seid ihr viel im Internet unterwegs? Was haben uns für Nachrichten in den letzten Wochen und Monaten erreicht? Wir sind ja mitten noch, mitten im Sommer ist vielleicht übertrieben, am Ende des Sommers, und normalerweise ist Sommer immer so ein bisschen saure Gurkenzeit. Da kommen so ganz nette Nachrichten, weil es nichts Aufregendes gibt. Aber schon vor vergangenes Jahr und heuer besonders haben uns eigentlich ganz andere Nachrichten im Sommer erreicht. Flüchtlingskrise, Syrienkrieg, Terroranschläge, Betrugsskandale, Amokläufer, Erdbeben jetzt erst vor kurzem, Klimawandel, Flugzeuge, die man gesucht hat und die dann abgestürzt waren. Das sind nur einige der Schlagzeilen, die so die letzten Wochen und Monate uns begegnet sind. Und wie geht's uns damit? Kommt da Angst auf? Vor allem, wenn es uns näher rückt. Es gibt ein Gedicht von William Busch, leider habe ich das nicht gefunden, wo es so irgendwo heißt, was geht's uns schon an, wenn hinten in der Türkei die Völker aufeinander schlagen? So in der Richtung. Ich habe es leider nirgends mehr gefunden, aber ich kann mich dunkel an sowas erinnern. Der Syrienkrieg, die Anschläge in Irak und Afghanistan gibt es ja schon länger und noch viel weiter, auch in Afrika. Das ist alles gut weit weg. Da denken wir uns, sind wir froh, dass es uns nicht trifft. Aber wie geht's uns jetzt damit, wenn das mitten in Europa passiert? In Frankreich, in Belgien, ja sogar in Deutschland bis nach München. Das ist uns schon sehr nahe. Kann es auch zu uns kommen? Haben wir da Angst? Oder auch Angst um unsere Verwandten und Freunde, wenn sie unterwegs sind in Flugzeugen? Da ist ja öfter schon was passiert, aber wie wir in letzter Zeit gehört haben, auch Züge sind nicht mehr ganz sicher. Von Autos wollen wir gar nicht reden. Da kommt auch Angst auf. Ich habe auch Angst. Sind wir nicht besorgt, dass es auch uns treffen könnte? Ich habe vor einiger Zeit, als diese Anschläge waren, mit jemand gesprochen. Und da haben wir darüber diskutiert, kann man auch bei uns noch in die U-Bahn einsteigen? Ist das noch sicher? Und mancher mag sich auch fragen, wie kann Gott das zulassen? Und vielleicht habt ihr das auch schon von eurer Familie, von euren Freunden gehört, die vielleicht wissen, dass ihr zu Gott eine Beziehung habt. Wo ist nun dein Gott? Warum greift er nicht ein? Lässt Gott uns im Stich? Oder manche sagen es noch drastischer, Gott ist tot, es gibt ihn nicht. Eine zweite Möglichkeit ist, man kann die Sorge verdrängen und sie denken, haha, Österreich ist so klein. Wir sind immer schon ein bisschen eine Ausnahme, wer kümmert sich schon um uns, warum sollen die gerade zu uns kommen, sind so unwichtig. Aber bei all diesen Gedanken und vor allem auch bei den Gedanken der Angst bin ich im Juli auf zwei Texte im Losungsbüchlein gestoßen, die ich jeden Tag lese, und die haben mich nicht mehr losgelassen. Und als ich mal so überlegt habe über die Predigt, dann hat mich das einfach nicht losgelassen. Und Gott hat mich immer wieder auf diese Texte gestoßen. Und ich möchte sie euch vorlesen. Der eine steht, ist aus dem Psalm 33, den wir ja gehört haben. Und heißt, der Herr macht zunichte die Pläne der Völker. Und der zweite steht im Brief des Paulus an die Epheser im ersten Kapitel, die Verse 20 bis 21. Gott hat Christus von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat. Diese Texte haben mich nicht mehr losgelassen. Und bevor ich euch ein bisschen mitteile, was sie mit mir gemacht haben, möchte ich sagen, schauen wir mal hinein, in welchen Kontext sind sie geschrieben. Wir haben ja letzten Sonntag bei der Predigt vom Olaf Betzler da uns ja auch gesagt, es ist immer ganz wichtig zu schauen, in welchem Zusammenhang stehen sie? Was war das für eine Zeit? Psalm 33 wird im Handbuch der Bibel als ein Lied des Gottvertrauens beschrieben. Und in der Basisbibel steht darüber, Gott sprach und es geschah. Es gibt interessanterweise, obwohl es mitten in einer Psalmreihe von David steht, keine Verfasserangabe. Und ich habe mich schlau gemacht bei Ausleger und die sind da auch verschiedener Meinung. Manche meinen, er passt so ein bisschen zu Psalm 32 und könnte auch von David sein. Da in Psalm 32 bekennt zwar David auch seine Schuld, aber es kommen auch eine ganze Reihe allgemeingültige Aussagen für sein Volk. Und so ist es auch in Psalm 33, obwohl Psalm 33 schon mehr ein Lobpsalm ist. Und da meinen manche, na vielleicht ist der auch von David. Ist zwar eigenartig, dass kein Verfasser steht, aber man könnte es aus der ganzen Art, wie es formuliert ist, meinen. Und David hat ja erlebt und erkannt, dass Gott mächtiger ist als alle Mächte, die sich feindlich gegen ihn und sein Volk stellen. Auch er hat leidvolle Erfahrungen gemacht, Anfeindungen erlebt von seinem Schwiegervater Saul und von seinem eigenen Sohn Absalom. Er musste öfter fliehen, musste in der Fremde leben, aber immer wieder hat er auch die mächtige Hand Gottes erlebt und so konnte er sagen, Gott macht zunichte die Pläne der Völker. Es gibt aber auch noch eine andere Auslegung für diesen Psalm, weil ihm kein Verfasser steht. Und die meinen, er wurde geschrieben zu einer Zeit, 701 vor Christus. Da hat der assyrische König Sanherib, das war unter König Hiskia, Jerusalem belagert. Man kann es nachlesen im zweiten Königsbuch. Und die Assyrer waren sehr, sehr gefürchtet, waren eigentlich das gefürchtetste Volk damals. Sie waren sehr grausam, sie waren sehr kriegserfahren. Und was besonders sie ausgemacht hat, das hat uns Emanuel Wieser mal erzählt, sie waren das einzige Volk im Nahen Osten, das auch, wenn es ein Land erobert hat, die Olivenbäume umgeschlagen hat. Das hat sonst niemand gemacht, weil die sehr lang brauchen zu wachsen. Aber die haben alles vernichtet, denen war das egal. Und in dieser Zeit erlebt Jerusalem, dass Sanherib auf einmal abzieht, sein Heer abzieht. Als wunderbares Eingreifen Gottes und im Königebuch wird uns berichtet, dass ein Engel des Herrn in der Nacht 185.000 Assyrer getötet hat und dann das Heer abgezogen ist. Und so konnte der Psalmdichter jubeln, wenn es nun wirklich ein Psalmdichter aus dieser Zeit war. Gott ist mächtiger als der assyrische König. Gott ist Herr der Welt. Und der andere Text aus dem Neuen Testament stammt auch aus einer schwierigen Zeit. Es gehört zu den sogenannten Gefangenschaftsbriefen des Paulus. Man nimmt an, dass er wahrscheinlich in seiner Gefangenschaft in Rom geschrieben wurde. Das wäre in etwa 60 nach Christus. Wir kennen ja aus der Apostelgeschichte die Gefangennahme des Paulus in Jerusalem nach einem Aufruhr der Juden, verschiedenen Verhören, seine Überstellung nach Caesarea und dann die Berufung auf den Kaiser. Und so kommt er nach Rom und erwartet dort seinen Prozess. Es gibt allerdings auch Ausleger, die meinen, vielleicht wäre der Brief schon in der Gefangenschaft in Caesarea geschrieben, das wäre dann eventuell ein Jahr früher oder ein halbes Jahr, also etwas früher, aber in etwa 60 nach Christus. Aber jedenfalls war es für ihn auch nicht einfach. Er hatte zwar, wenn es dann wirklich in Rom schon war, er war nicht im Kerker, er war nicht in den finsteren Verließen, er konnte eine Wohnung haben, er konnte auch Besuche empfangen, aber er war ja ständig bewacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch das toll vorstellt, wenn da immer ein Soldat ist, der ständig um einem ist, der ihn nie allein lässt, denke ich auch nicht so eine tolle Situation. Außerdem wusste Paulus ja nicht, wie sein Prozess ausgehen wird. Wir müssen denken, damals, wo auch Israel zum römischen Weltreich gehört hat, war in Rom Nero Kaiser. Sicher kein guter, strategisch kluger Staatsmann. Es gibt sogar Historiker, ich erinnere mich an meine Schulzeit, die meinen, er wäre sogar geistesgestört gewesen. Kann ich nur so weitergeben, wie ich es gehört habe. Aber er war unberechenbar, verrückt vielleicht. Und hier beginnt schon etwas. Es war ja dann so, dass 64 nach Christus Rom gebrannt hat und Kaiser Nero die Schuld auf die Christen geschoben hat, wo dann einige schon sehr grausam hingerichtet worden sind. Man geht auch davon aus, dass Paulus und Petrus in der Zeit umgebracht worden sind. Man weiß es nicht genau. Es gibt in der Bibel keinen Hinweis. Bei manchen lateinischen Historikern könnte man darauf schließen. Und das war eigentlich erst so ein kleiner Anstoß. Und viel später ist es noch schlimmer geworden für die Christen. Da war dann der Kaiserkult, Staatskult und Pflicht. Und deshalb wurden die Christen umgebracht, wenn sie nicht bereit waren, den Kaiser als Gott anzubeten. Das hat übrigens auch für die Juden gegolten, die das auch nicht wollten. Also eine schwierige Zeit. Ich kann mir vorstellen, dass die Christen damals schon unter der ersten Verfolgung unter Nero erschreckt und verzweifelt waren. Sie haben gehofft, dass Christus bald wiederkommt. Die nahe Erwartung von Christi Wiederkunft war ja präsent. Und sie haben sich gefragt, wann kommt er endlich, wann greift er ein? Warum passiert nichts? Warum vernichtet er den Kaiser nicht? Und in diese Situation hinein schrieb Paulus den Brief. Er machte den Christen in Kleinasien Mut, indem er ihnen bezeigt, dass durch die Auferstehung Jesu Christi Christus im Prinzip schon Herr der Welt ist. Er hat alle sichtbaren und unsichtbaren Mächte besiegt. Und sie sollen durchhalten, bis er wiederkommt. Er wird einmal alle Tränen abwischen. Ja, was hat mich an diesen alten Texten so angesprochen? Ich finde gerade in der Zeit, wo jetzt die Angst umgeht und die geht um, weil man braucht nur mit manchen Leuten sprechen, dass immer wieder Ängste kommen, man allen Fremden gegenüber sehr misstrauisch ist, es könnte ja was passieren. Ich finde gerade da ist es wichtig zu wissen, Gott ist Herr auch der Geschichte. Er hat die unsichtbaren Mächte besiegt und er ist schon Herr, auch wenn wir noch in dieser Welt leben, auch wenn wir noch in dieser Spannung leben, dass wir sie eben noch nicht immer sehen. Und ein Wort hat mich immer wieder besonders getröstet, dass Jesus gesagt hat, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich bin eher ein ängstlicher Typ, aber ich muss sagen, dieses Wort hat mir immer wieder Mut gemacht, hat mich getröstet. Und es gibt in unserer Welt noch Krieg, Mord, Anschläge, Katastrophen und das macht uns Angst. Aber Gott wird mit uns sein, er wird uns nicht verlassen. Wir fragen uns natürlich immer wieder, und wir leben in dieser Spannung, hat Gott uns nicht versprochen, uns zu behüten? Kann uns überhaupt was passieren? Aber ich erinnere daran, dass Jesus selbst auch in seiner Zeit, bevor er in den Himmel gefahren, bevor er gekreuzigt, gestorben, auferstanden und in den Himmel gefahren ist, seine Jünger darauf aufmerksam gemacht hat, dass Kriege, Katastrophen, Erdbeben kommen werden, ein Volk über das andere herfallen wird, und dass er das als Geburtswehen der neuen Zeit bezeichnet hat. Und wir warten noch auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde. Ich erinnere daran, dass ja vor 3 Wochen Horst Fischer mal sehr ausführlich darüber gesprochen hat, dass Gott es versprochen hat und wie das sein wird. Und er selbst wird das schaffen. Zwar hat Gott auch die erste Welt gut geschaffen und hat sie uns anvertraut. Aber ehrlich gesagt, was haben wir Menschen daraus gemacht? Der Mensch war von Anfang an ungehorsam, wollte sein wie Gott und hat sich zum Maß aller Dinge gemacht. Das Chaos in der Welt, und das müssen wir uns auch klar machen, ist Folge der Sünde des Menschen. Und Sünde hat Konsequenzen. Wenn wir uns die Geschichte anschauen, so sind Entscheidungen von Einzelnen, von Herrschern, von Völkern, hat immer wieder zu Konsequenzen geführt. Und trotzdem steht Gott dahinter. Er hat uns den freien Willen gegeben und deswegen passiert auch manches, was er sicher nicht so wollte, aber er hat uns den freien Willen gegeben zu handeln. Und man könnte jetzt lang darüber reden, und das wäre ja eigentlich eher ein Thema für Bibelarbeit oder für eine Diskussion, wo überall sind Menschen schuldig geworden, wo sind wir als Europäer schuldig geworden? Wir haben Afrika aufgeteilt, jetzt als die Großmächte waren. Wo sind Eroberungen passiert, Grenzen immer wieder verändert worden? Wo hat man eingegriffen und dann andere Völker wieder im Stich gelassen? Da gibt es viel, viel zu erzählen. Und wer sich mit der Geschichte beschäftigt, der weiß, was alles schon passiert ist. Und immer der, der die Macht hat, hat das Recht für sich in Angst, sprich genommen. Ich habe schon öfter mal erzählt, wir waren einmal unterwegs in Griechenland und mein Mann hat immer wieder gesagt, wieso haben die nach dem Osmanischen Reich einen deutschen König gehabt? Wieso war in Belgien ein deutscher König? Großmächte haben entschieden, sie haben nicht gefragt, was die Völker wollen. Und auf der anderen Seite, was haben wir mit unserer Umwelt gemacht? Gott hat uns die Schöpfung anvertraut. Und vieles ist, das wissen wir heute, liegt im Argen, weil Gewinn, Macht wichtiger sind als die Erhaltung der Schöpfung. Und weil Mächtige wichtiger sind als Notleidende. Und so könnte man vieles, vieles, vieles aufzählen. Und das Chaos in der Welt, Kriege, Flüchtlingswelle, es ist eigentlich eine Folge dessen, was wir aus der Welt gemacht haben. Denn warum kommen denn die Menschen zu uns? Doch nicht nur aus Vergnügen. Weil sie dort nicht mehr leben können, weil Krieg ist, weil Bomben auf ihr Haus fallen. Wir haben es ja nicht mehr erlebt. Ich bin sehr dankbar, dass ich es nicht erlebt habe, aber die noch viel Älteren. Ich kenne die Geschichten meiner Großeltern und meiner Eltern. Wie ist das, wenn man nicht mehr sicher ist, ob das Haus morgen noch steht, ob man noch lebt, ob man noch gesund nach Hause kommt? Ich kann mich erinnern, jetzt beim Deutschcafé hat einer unserer Teilnehmer erzählt, warum er aus Afghanistan weg ist. Er hat gesagt, wenn ich einkaufen gegangen bin, habe ich nie gewusst, ob ich wieder nach Hause komme. Ob ich nicht vorher auf eine Bombe trete, niedergeschossen werde oder sonst was passiert. Und so kommen Menschen zu uns. Oder sie können dort nicht mehr leben. Es soll heute einer der größten Dürrekatastrophen sein. Die Menschen können dort nicht mehr leben, können sich nicht mehr ernähren. Und deswegen wollen sie weggehen. Wir sind nach eigenen Gutdünken umgegangen. Die Großmächte haben vieles bestimmt gemacht, die Erde als ihr Eigentum betrachtet und vergessen, dass Gott Eigentümer ist und wir nur Verwalter. Nun hat es zu allen Zeiten Menschen gegeben, die es kapiert haben, dass da was nicht passt, die den Armen, den Unterdrückten, denen, die keine Rechte haben, helfen wollten. Auch ein Marx und ein Engels haben eigentlich in ihrem Hinterkopf die Idee gehabt, Menschen zu helfen, den ausgebeuteten Arbeitern. In der Französischen Revolution wollte man sich wehren gegen die Verschwendungssucht des Adels. Und man könnte vieles aufzählen. Aber hier zeigt sich wieder, dort, wo der Mensch allein handelt und Gott ausgrenzt, Gott ausschließt, dort endet das nicht gut. Nicht umsonst sagt ein Sprichwort, die Revolution frisst ihre Kinder. Und wir brauchen uns nur in der Geschichte schlau machen und wissen, was alles passiert ist nach der Französischen Revolution, nach dem kommunistischen Machtübernahme. Wir schaffen es nicht. Denn schon im ersten Buch Mose sagt Gott, der Mensch ist böse von Jugend an. Er braucht Erlösung. Er schafft es nicht. Er braucht Gottes Hilfe, um wirklich etwas zu erreichen. Wir müssen Gott fragen, Herr, was sollen wir tun? Ohne dir schaffen wir auch die besten Ideen nicht, werden immer wieder versagen. Und irgendwo, wenn wir unsere Ideen haben und meinen, jetzt machen wir es gut, dann wollen wir andere zwingen, es auch so zu sehen. Und das schafft Not, Konflikte und Chaos. Und auch wir Christen sind von solchen Bemühungen nicht verschont. Vielleicht habt ihr das schon gehört, dass manche gesagt haben, naja, wir müssten nur mehr beten, wir müssten nur mehr gottgefälliges Leben führen. Die Juden haben das damals schon geglaubt. Dann wird alles gut werden. Dann werden wir den idealen Staat schaffen. Aber auch das hat nie funktioniert. Gut, wir können sagen, die allerchristlichsten Kaiser und Könige waren vielleicht nicht so verbunden mit Gott, denen war die Macht wichtiger. Wir brauchen nur in unser eigenes Land schauen. Wir waren vorige Woche mit bei einer Busreise, die vom Runden Tisch, dem Weg der Versöhnung veranstaltet worden ist, wo man Geschichte aufarbeitet. Was ist alles passiert in Graz? Wo hat man Menschen vertrieben? In Mura waren wir. Die Menschen mussten gehen, weil sie nicht zur katholischen Kirche zurückgehen wollten und mussten zum Teil ihre Kinder zurücklassen. Sind einfach von heute auf morgen vertrieben worden. Was ist alles an Unrecht passiert? Gut, da kann man sagen, diese allerchristlichsten Kaiser und Könige waren halt nicht wirklich gläubig und von den Päpsten und Kardinälen zu der Zeit wollen wir gar nicht reden. Aber wie ist es auch den ernsthaften Christen gegangen? Auch der Versuch von Johannes Calvin in Genf einen Gottesstaat zu errichten, ist schiefgegangen. Auch bei Thomas Münzer hat es nicht geklappt. Warum? Weil wir Menschen, wenn wir eine Erkenntnis haben, dann meinen, wir müssen es den anderen aufdrücken. Der andere muss das genauso sehen, genauso denken. Und wir vergessen auch, dass wir in einem Staat nicht nur Gläubige haben, nicht nur Christusnachfolger. Und die Bibel und die Gebote und alles werden von denen befolgt werden, die Jesus nachfolgen, aber die anderen. Und wir können sie nicht dazu zwingen. Jesus zwingt niemand. Jesus hat immer auf Freiwilligkeit, hat immer eingeladen, wer zu mir kommen will. Im Gegenteil, er hat sogar mal gefragt, wollt ihr auch weggehen? Ich denke, das sind viele Gedanken, die mir in der letzten Zeit so durch den Kopf gegangen sind, auch über die Schuld von Europa, die Schuld der Völker in all den, wo uns jetzt wirklich Probleme konfrontiert werden. Und das ist nahe. Wir gehören ja zu der Generation, die, und da bin ich sehr dankbar dafür, nie solche Situationen erlebt haben. Die letzten 60 Jahre, und das ist einmalig in der Geschichte, waren in Mitteleuropa Frieden. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir im Wohlstand sind, dass es immer besser wird. Und wir haben gedacht, es muss immer besser werden, die Entwicklung geht voran und was früher Kriege und das war einmal, das ist Mittelalter, aber bei uns, es kann nur mehr besser werden. Und als dann der eiserne Vorhang aufgegangen ist, haben wir gemeint, jetzt kommt der Himmel auf Erden. Aber das funktioniert nicht. Es wird nicht kommen. Erst Gott selber wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Wir schaffen es nicht. Und so müssen wir immer wieder neu lernen, dass wir auf Gott angewiesen sind. Dass wir nicht allein es schaffen, einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen. Und in diesen Spannungen, in dieser Angst leben wir heute. Da nimmt uns Gott nicht heraus. Er lässt uns da drin stehen. Und was uns besonders Not macht, vielen von uns, sind auch die vielen, vielen fremden Menschen, die kommen, die uns Angst machen, weil sie anders sind, weil sie aus einer anderen Kultur kommen, weil sie unseren Glauben nicht teilen. Aber ich frage mich manchmal, ob Gott diese Menschen zu uns schickt, damit wir sie erreichen können mit seiner Liebe. Es gibt viele Länder, in die man gar nicht hineinkommt. Und wenn man manche Berichte liest, es gibt auch immer wenige Erntearbeiter, die wirklich hinausgehen. Und so schickt Gott sie zu uns, um sie mit seiner guten Nachricht zu erreichen, um ihnen sein Wort weiterzugeben. Und er mutet uns zu, diese Spannungen von Angst und das Wissen um Gottes Treue auszuhalten. Handeln wir, und da müssen wir uns fragen, handeln wir so, dass Gottes Liebe sichtbar wird? Begegnen wir ihnen in der Barmherzigkeit Gottes? Ich kann mich gut erinnern an eine Aussage von einem Pfarrer, der auch Pfarrer schon in der DDR war, der gesagt hat, Gott hat uns nicht in diese Welt zu dieser Zeit hineingestellt, damit wir über die Umstände klagen, sondern damit wir seinen Auftrag erfüllen, dass wir Salz und Licht sind. Und sein Auftrag gilt immer noch, sein Wort weiterzugeben, zu Jüngern zu machen, sein Wort zu bekennen. Und so, denke ich, dürfen wir getrost sein, auch wenn uns manches Angst macht. Und ich habe Angst. Ich gebe es zu, ich bin kein sehr mutiger Typ, ich habe immer wieder Ängste. Und manchmal, wenn in der U-Bahn ein komischer Typ einsteigt, dann bete ich und sage, Herr, du weißt, ob der etwas Böses vorhat. Aber dieses Vertrauen, glaube ich, brauchen wir wieder neu. Das Vertrauen, was schon König David gehabt hat, was die Menschen zur Zeit der Königsbücher, manche Menschen zumindest zur Zeit der Königsbücher gehabt haben, was Paulus den Gemeinden weitergeben will. Dass wir wissen, Gott hätte halt alles in der Hand. Und ich bin überzeugt, dass vieles, was in der Welt passiert, dass Gott dahinter steht. Und Gott ist, da bin ich fest überzeugt, Herr der Geschichte. Und er weiß, was passiert. Und man kann manche Folgen, was wirklich passiert, aus den Handlungsweisen ableiten. Man hat auch versucht, manches zuzuordnen, da würde ich vorsichtig sein. Ganz genau, was wann passiert. Es gab in den 60er Jahren so einen Boom, wo man genau gesagt hat, wenn das passiert, aus den Prophezeiern, aus der Offenbarung, das ist genau das. Also da gab es ganz viele Voraussagen, was sich nicht bewahrheitet haben. Weil wir dürfen nicht vergessen, Gott hat auch gesagt, Zeit und Stunde wissen wir nicht, wann er wiederkommt, wann er einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Das ist ihm vorbehalten. Aber solange wir auf dieser Erde wohnen, haben wir den Auftrag, sein Wort weiterzugeben. Menschen in seiner Liebe zu begegnen und zu wissen, dass er da ist, auch wenn wir Angst haben. Denn Gott, der Herr macht zunichte die Pläne der Völker. Manchmal schreit es in mir. Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch auch, wenn ihr an manche Situation denkt, dass ich schreie, Herr, wie lange noch? Wie lange schaust du dort nicht zu? Warum tust du nicht endlich was? Aber wir kennen Gottes Plan nicht. Wir können nur vertrauen, dass er weiß, wie sein Plan ausschaut. Es ist immer wieder neu die Herausforderung, ihm zu vertrauen, mit ihm zu gehen, auf sein Wort zu hören. Und diese gewaltigen Unterschiede zwischen den Verheißungen der Bibel und den Umständen in dieser Welt, diese Spannung, will Gott uns auch auszuhalten helfen. Und er sagt uns darum, der Herr macht zunichte die Pläne der Völker. Ganz egal, was Völker planen, was sie wollen, was sie immer denken, er hat das letzte Wort und darauf dürfen wir uns verlassen. Ich finde es toll, wie die Gerda das gesagt hat mit der Gänsehaut, wie Gott alles geschaffen hat. Vieles, was wir ganz gar nicht vorstellen können, was wir gar nicht begreifen können. Ich habe in meiner, schon sehr lange her, mal Physik studiert und ich muss sagen, irgendwann muss man aufhören, sich was vorzustellen, weil es einfach nicht mehr möglich ist. Man kann nur staunen. Gott ist Herr der Welt und auch Herr der Geschichte. Und so dürfen wir wissen, dass er alles in der Hand hat. Die ganz großen Dinge, das Weltall, die Erde, alles, was er geschaffen hat. Aber er kümmert sich auch um unsere alltäglichen Probleme, unsere Geschichte, unser tägliches Geschehen. Und er verlässt uns nicht. Jesus selbst hat in seinen Abschiedsworten davon gesprochen, dass es Krieg, Hungersnöte, Erdbeben geben wird und dass wir uns davor nicht erschrecken sollen. Auch wenn wir uns manchmal fragen, wie geht's weiter? Wir haben ja das Lied gesungen, ist auch die Zukunft unseren Blick verhüllt. Gott wird da sein. Und manchmal frage ich mich, was kann alles auf uns zukommen? Werde ich treu bleiben? Werde ich das aushalten? Und es fällt mir gar nicht leicht, wenn wir in unseren Lobpreis manchmal singen, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Herr, wenn ich da mitsinge, kann ich nur innerlich beten, Herr, da musst du mir die Kraft geben. Und da möchte ich noch eine kleine Anekdote von Corrie ten Boom erzählen, die einmal ihren Vater gefragt hat, als sie diese schrecklichen Geschichten von Märtyrern gelesen hat. Vater, wie kann man sowas aushalten? ich kann mir das nicht vorstellen. Und dann hat er gesagt, Cori, wann gebe ich dir die Fahrkarte, wenn wir nach Amsterdam fahren? Ja, wenn wir hinfahren, sagt er, siehst du, du wirst die Kraft dann bekommen, wenn du sie brauchst. Und auf das dürfen wir uns verlassen. Christus spricht in Johannes 16, 23. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und nach der Übersetzung der Basisbibel, da gefällt es mir auch sehr gut, in dieser Welt müsst ihr viel Leid und Schmerz aushalten, aber verliert nicht den Mut, ich habe die Welt besiegt. Das ist der Vers, der mir immer Mut macht. Ob ich große Ängste habe vor Situationen, was auf uns zukommen kann, was für politische Veränderungen es geben kann, ob es Anschläge geben kann, auch bei uns, ob liebe Menschen davon betroffen sind, es macht mir Mut, dass Jesus das gesprochen hat. Und ich kann nur immer wieder nahe lernen, da zu vertrauen, auch wenn ich Angst habe, und die habe ich. Aber Christus hat versprochen, da zu sein. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und als Abschluss möchte ich euch gerne noch auch die Losung von heute mitgeben, weil die spricht auch genau in diese Situation hinein. Du bist mein Schutz und meine Zuflucht, mein Heiland, der du mir hilfst vor Gewalt. Schon vor vielen tausend Jahren haben Menschen das erkannt, dass sie diesen Heiland brauchen. Wir brauchen ihn auch heute. Und wenn wir etwas verändern wollen, und es heißt ja nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen sollen und einfach nur warten, wir sollen das tun, wir sollen handeln in Gottes Namen, aber wir brauchen immer wieder Jesus Christus, der uns hilft, der uns führt, der uns leitet. Sonst, wenn wir es rein auf menschliche Basis tun, und Marx und Engels haben es versucht ohne Gott, dann geht es irgendwo schief. Wir brauchen unseren Heiland. Und in 2. Korinther 4, 8 bis 9 steht, im Allen sind wir bedrängt, aber nicht in die Enge getrieben. Ratlos, aber nicht verzweifelt. Verfolgt, aber nicht verlassen. Zu Boden geworfen, aber nicht am Boden zerstört. Selbst auf den Wegen in Nacht und Einsamkeit wird Gottes Segen zu eurem Weg geleitet. Gott wird euch seine Engel senden, unsichtbar schützen mit starken Händen. Amen.